der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hat. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Ihr Lieben, in manchen Filmen heißt es, nicht ich habe es gesucht, sondern es hat mich gesucht. Zum Beispiel bei Transformers, vielleicht kennt einer den Film mit der gelben Korvette, die den jungen Mann gesucht hat, der der Held in der Serie wurde. Oder bei vielen Fantasy-Filmen, so wie bei Matrix oder Star Wars, kommt oft das Erwählungsthema vor. Und so geht es mir heute mit diesem Text, ehrlich gesagt. Zum einen war mir wichtig, dass ich diesen Text predigen kann. Und zum anderen ist die Wahrheit tatsächlich, dass Gott mich dadurch auch erwählt hat. Ohne diesen Text würde ich jetzt bestimmt nicht hier stehen, sondern ich würde weiter vor Gott davonlaufen. Ich war 21, als Gott dadurch zu mir sprach. Gott hat mich dadurch bis in mein Innerstes ermahnt. Er hat mir die Augen geöffnet, wer ich bin und dass ich so wie einer der bösen Weingärtner bin, der den Besitzer abweist und der dadurch auch derselben Strafe wie die Weingärtner würdig bin. Das wurde mir in einem Gespräch mit meinem Schlagzeuglehrer sonnenklar auf einer Autofahrt. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also nicht, dass dieser Text hier ganz besonders ist, aber für mich wurde er ganz besonders. Wie Gott jeden Menschen persönlich anspricht, ist ganz unterschiedlich. Man kann das auch nicht werten, welcher Text wichtiger ist und welcher weniger wichtig ist. Deswegen finde ich sehr gut, dass wir in der Calvary Chapel Predigt Stück für Stück ohne Pausen oder ohne etwas auszulassen in den Bibelbüchern machen. Mir ist schon mal passiert bei einem Gespräch am Büchertisch in Sinsheim, dass mir eine Frau sagte, ich würde die Wahrheit vorenthalten, weil ich nur Neue Testamente verschenke. Dieser Vorwurf ist auch überspitzt, wenn man das Neue Testament wirklich beherzigt, wo ja gerade eben auch dieser Bibelvers drinsteht, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift, ja, und sich danach ausrichtet, dann liebt man auch die gesamte Bibel. Mit einer Predigt oder einer Bibelstelle kann man natürlich nicht die ganze Wahrheit Gottes verkündigen. Aber Jesus selbst hat ja auch in Gleichnissen geredet, wie unseres heute, womit er einen bestimmten Punkt oder mehrere Punkte erklären wollte. Unser Gleichnis von den bösen Weingärtnern, vom Luther sagt, böse Weingärtner, andere Bibelübersetzer, das ist ja, die Überschriften sind nicht Gottes Wort, sind von den Bibelgesellschaften oder Bibelherausgebern gemacht. Bei den anderen steht nur das Gleichnis der Weingärtner. Dieses Gleichnis findet ihr auch im Lukas-Evangelium und auch im Evangelium des Matthäus. Der Kontext ist, wir sind ja hier am laufenden Geschehen dabei, jetzt Sonntag für Sonntag, dass es die letzte Woche vor Jesu Kreuzigung in Jerusalem war. Ja, im Vers 1, den fange ich ganz nach Calvary Chapel Tradition an. Und er, Jesus, fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und erzog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Dieser Vers 1, ja, da steckt so viel drin. Dieser Mensch, der den Weinberg pflanzte, ist Gott. Wie beim verlorenen Sohn, der Vater in dem Gleichnis auch Gott ist. So ist hier der Mensch, der später auch Herr des Weinbergs genannt wird, eben Gott. Ja, sehen wir hier erstmal, Gott pflanzt den Weinberg, Er baut einen Zaun drumherum, grub eine Kelter und baute einen Wachturm. Wow, so detailliert hat Gott alles vorbereitet. Er hat perfekte Lebens- und Arbeitsbedingungen geschaffen. Und dass Gott das getan hat, das ist wegen seiner Liebe. Ganz eindeutig. Wenn Gott das egal gewesen wäre, ja, dann hätte er die Leute selber noch erstmal pflanzen lassen und den Kelter machen, also die Grube machen und Wachturm machen und so weiter. Den Zaun drumherum machen. Nein, das hat Gott schon vorbereitet alles. Und ja, ich sehe eindeutig Gottes Liebe darin. Ich selber bin Hobby-Modellbahner, so ein bisschen Anfänger. Und da geht es auch darum, dann detailliert im Modell etwas darzustellen. Ja? Oder ja, wir haben zwei Musiker, die Lieder schreiben. Wenn sie ihre Lieder schreiben, da steckt da auch ihre Liebe mit drin. Ihre Leidenschaft so ein bisschen. Und so ist es mit Gott. Wenn er den Weinberg gibt, dann macht er das aus Liebe. Und dieser Weinberg sehe ich als ein Bildnis für unseren Lebensraum, für unser Leben an sich. Gott hat jeden von uns perfekt geschaffen, einzigartige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Persönlichkeiten in uns hineingelegt. Jeder Mensch ist von Gott geliebt und wertgeachtet. Und das ist einer von zwei positiven Punkten, die ich in diesem eher ermahnenden Gleichnis aber wirklich deswegen sehr hervorheben möchte. Sonst nicht so viel Positives leider drin vorkommt. Am Anfang steht einfach, was steht am Anfang? Gottes Liebe. Für jeden Menschen, egal wie er sich später mal entwickelt, Gott hat jeden lieb und sich aus Liebe ausgedacht und das Leben geschenkt. So wie es mit dem Weinberg hier war. In Vers 2 geht es weiter. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Ja, steht hier, dass er seinen, ja genau, auch in eckigen Klammern, ja, also es ist wahrscheinlich nicht in allen Überlieferungen drin. Aber es ist klar, es ist ein ganz normaler Pachtvertrag zwischen dem Besitzer oder dem Herr des Weinbergs und den Pächtern. Und der Verpächter hat das Recht, mal zu verlangen, eben je nachdem, was ausgemacht wurde, die Pacht zu erhalten. Ja, man muss ja sehen, eben von der Übersetzung oder von der Versinnbildlichung des Gleichnisses, der Weingärtner ist der Schöpfer und die Pächter sind die Geschöpfe, die Menschen, die Weingärtner eben. Und darin sehe ich auch zwei Punkte. Zuerst, Gott will nur die Pacht. Er will nichts Unmögliches, was wir gar nicht bewerkstelligen könnten. Und überhaupt, Gott fordert nichts Schlechtes. Wenn man, wie ich damals, das Gleichnis auf eine persönliche Beziehung zwischen Gott und Menschen ansieht, also ich habe das Gleichnis so gesehen, wie ich es gerade gesagt habe, Gott ist der Weinbesitzer, Weinbergbesitzer und ich bin ein Pächter oder ein Weingärtner. Dann ist Pacht etwas ganz Realistisches und das ist keine Ausbeutung. Gott macht nie kaputt. Gott hat das nie im Sinn, etwas ja, Schlechtes zu machen, etwas zu zerstören. Und da habe ich einfach den belegenen Bibelvers, wie Gott einfach sagt, und das ist für mich auch immer wieder wichtig, Matthäus 11, 28, das kennt ihr auch alle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also Gott möchte, in Anführungszeichen, nur die Pacht, er möchte uns nicht zerstören oder sonst irgendwie Böses. Im Gegenteil, er möchte, dass wir leben. Ja? Und so geht es auch gleich weiter. Der zweite Punkt ist, Gott möchte Früchte sehen. Er möchte gute Früchte sehen. Und ich sage es einfach auch so, weil ich es so erfahren habe, er möchte, dass er an erster Stelle im Leben seiner Geschöpfe steht und im Mittelpunkt steht. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Bei mir war es damals so, bevor ich mich Gott da so zugewandt habe, nachdem ich durch dieses Gleichnis ermahnt wurde, da habe ich mich gescheut, Gott in mein Leben einzulassen. Ich bin vor ihm weggelaufen. Ich wollte ihn fernhalten auch. Und ich habe schon verspürt seinen Anspruch, dass er ein Recht auf mein Leben hat. Das habe ich deutlich gespürt, aber ich wollte es nicht. Aber ich kann euch jetzt sagen, seitdem ich mich Gott zugewendet habe, Gottes Wege waren und sind für mich die allerbesten. Und ich bin mir sicher, für jeden Menschen, auch der Achim hat es vor kurzem an seiner tollen Geburtstagsfeier gesagt. Und so denke ich, das ist das wirklich, Gottes Wege sind die besten. In den Versen 3 bis 8, da sieht man jetzt ziemlich viel von Gewalt. Ja, wir haben sie schon gelesen, wie eben sie den Wein, den Knecht, den ersten Knecht ergriffen haben, ihn geschlagen haben und mit leeren Händen wieder fortgeschickt haben. Und da hat Gott, oder hat der Weinbergbesitzer, der Herr, wiederum einen anderen Knecht gesandt. Den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner, wie gesagt, sprachen aber untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten und das Erbgut wird uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Ich sehe das als eine Spirale der Gewalt und des Aufstandes gegen Gott. Boden schlagen, erst dann leer zurückschicken, steinigen, entehren, töten und dann noch viele Boten töten. Und am Ende hat der Besitzer gedacht, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Ja, ihr könnt euch denken, wer jetzt mit dem Sohn gemeint ist, das ist Jesus. Vor ihm werden sie sich scheuen. Aber Pustekuchen, sie haben sich nicht vor ihm gescheut. Die Weingärtner sind ehrlos, total verdorben. Was sagt da der Römerbrief, Kapitel 3, Vers 12 nach Martin Luther? Das wiederum ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalm. Er sagt, alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist, was damals durch mein Herz gefahren ist. So bin ich. Ich habe keine Chance vor Gott. Ich dachte, ich bin ein guter Mensch, aber ich habe gesehen, ich will Gott aus meinem Leben fernhalten. Ich will ihm nicht die Pacht, den Anspruch auf mein ganzes Leben geben. Im Vers 7 sehe ich, eigentlich findet eine erstaunliche Dummheit statt von den Weingärtnern, sie sagen, das ist der Erbe, kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbgut uns gehören. Ist doch, also, wo seht ihr da den Denkfehler? Genau, der Inhaber lebt noch. Was noch? Oder vielleicht gibt es mehr. Also das stimmt voll und ganz, ja? Also irgendwie, wie haben die das denken können? So, wir töten jetzt den Sohn und dann wird es unser. Wie können sie den Vater so unterschätzen? Wieso sollte der Vater oder der Weinbergbesitzer ihnen den Weinberg geben und den Tod seines Sohnes ohne Folgen so durchgehen lassen? Da hätten sie doch den Vater selbst töten müssen. Aber dazu haben die gar keine Macht gehabt. Eindeutig. Ja, was für ein Denkfehler. Ja, vielleicht dachten sie auch, weil der Vater immer nur Boten geschickt hat, sei er nicht in der Lage, wiederzukommen. Wie kann man nur so dumm sein, zu denken, ich kann machen, was ich will, es wird keine Konsequenzen haben. Das ist ein weit verbreitetes Denken. Und ich habe das damals auch gehabt. Man kann das zwar denken, Gott gibt es ja nicht, aber durch diesen Glauben, dass es Gott nicht gibt, kann man höchstens sein eigenes Gewissen töten, aber nicht den ewigen Schöpfer Gott. Also viele Leute, die ich spreche, sagen, ja, es gibt Leute, die glauben, es gibt Leute, die glauben nicht und ich stehe so dazwischen drin oder sowas. Diese Abstraktion oder dieses Denken, die denken so, die denken so und was weiß ich, ist mir egal, was ich denke. Leider ist das genau das, wie es bei mir auch war. Man hält Gott auf diese Weise so fern von sich. Also diese Dummheit, die diese Weingärtner da begangen haben und den Denkfehler, den die haben, ist leider weit verbreitet. Heute unterschätzen sehr viele Menschen die Macht Gottes. Sie haben Angst vor Kriegen, Katastrophen, Krankheit und der Zukunft, Klimawandel und alles. Aber sie denken, Böses, solange es keine negativen Konsequenzen für mich hat, ist eigentlich etwas Gutes. Aber spätestens am Tod steht jeder vor Gott, der ihm das Leben geschenkt hat. In jeder Großkirche wird das Glaubensbekenntnis gesprochen, das ich als Konfirmand damals auch auswendig gelernt habe. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Und dann heißt es über Jesus, er sitzt zu Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wiederum sagt dazu der Römerbrief in Kapitel 1, Vers 18 bis 21, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist genau das, was so viel verbreitet ist heutzutage. Vers 19 mache ich weiter. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. In Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken der Schöpfung durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das sagt Gottes Wort. Also jeder erkennt letzten Endes, dass Gott da ist. Seine Gottheit wird wahrgenommen. Und dann Vers 21 geht es weiter. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. So ist leider viel auf der Welt. Und wir sind hier mitten der Weihnachtszeit. Ich war letzte Woche krank am Sonntag. Ja, wir haben uns im Bibel-TV eben da gedacht, kriegen wir vielleicht einen guten Gottesdienst. Wir wussten nicht, wo wir uns online dazuschalten konnten. Und eigentlich war es ganz gut, aber in der Predigt dann, da war es so nichtssagend. Und ja, gerade so wischiwaschi, letzten Endes doch nicht der persönliche Anspruch Gottes auf uns und die persönliche Beziehung, die Gott zu uns haben möchte, diese große Liebe, dass er für unsere Schuld gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, das kam nicht. Und das, ja, tat mir so weh einfach. Gut, bisher habe ich dieses Gleichnis aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, euch gedeutet, ja, also Gott, natürlich, und der Besitzer als Gott, das ist schon mal klar, das stimmt auch in der zweiten Art, wie man dieses Gleichnis deuten kann, und die Weingärtner als Menschen. Aber jetzt die zweite Sicht in den Versen, die jetzt kommen, ist noch ein bisschen anders, da dreht sich dann um Israel. Ich lese die Verse 9 bis 12. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also, am Vers 9 erkennen wir, dass das Gleichnis nicht ursprünglich auf die persönliche Beziehung einer Person zu Gott gemeint ist. Aber für mich persönlich war es damals eindeutig so. Ich habe es so verstanden und das ist mir zum Heil geworden und zum Besten, was in meinem Leben passiert ist, dass ich Gott dadurch kennenlernen konnte. Aber Gott richtet die Weingärtner hier, wie wir eindeutig sehen können im Vers 9, und gibt den Weinberg an andere. Und das wiederum ist eine super Botschaft für uns, nicht, dass jetzt eben die Weingärtner gerichtet werden, sondern dass der Weinberg an andere gegeben wurde. In Israel ist der Weinberg auch das Symbol für Gottes Shalom, für Gottes Frieden, für Sicherheit, für Wohlstand, also im Ganzen den Segen Gottes. Und in den weiteren Versen wird das klar. Im Vers 10 heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jesus ist durch seinen Tod am Kreuz der Eckstein geworden. Der Stein ist Jesus, der gekreuzigt wurde und von den meisten Juden, außer den Jüngern, verworfen worden. Ja, und es waren auch Leute da, die Jesus in seinem Leben, die Jesus geliebt haben, Lazarus, Maria, Martha und andere. Und selbst ganz besonders dieser Paulus, der den Römerbrief auch geschrieben hat. Aber dieses Volk Israel ist dadurch verworfen worden, dadurch, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Heutzutage sehen wir, dass gerade durch den Kreuzestod Jesu auch wieder viele Juden umkehren und auch an Jesus glauben, an ihren Messias, auf den sie gewartet haben. Jesus wurde der Eckstein. Das heißt, die persönliche Schuld jeder Person aus jeder Ethnie, nicht nur des Volkes Israels, ist am Kreuz stellvertretend durch den Tod Jesu bezahlt. Damit hat dieses Gemeindezeitalter begonnen. Die sogenannte Zeitenwende, ja, die in letzter Zeit so für was anderes verwendet wurde in Deutschland, aber die wirkliche Zeitenwende ist durch Jesus geschehen. Und dadurch ist es möglich, dass jeder Gottes Kind werden kann. Dadurch kann jeder Vergebung seiner Schuld erhalten. Und ja, jeder kann zu seiner Familie gehören. Das ist das Gemeindezeitalter. In Vers 11 geht es weiter. Das ist von dem Herrn geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Etwas Wunderbares. Die Strafe der bösen Weingärtner, der Gesprächspartner, die ja aus dem vorherigen Text wenigstens zu sehen ist, aus dem Kapitel davor, heißt, haben wir ja gehabt, hat Dave zum letzten Mal auch gepredigt, die dann eben Jesus zu Fall bringen wollten. Das sind die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Und das, gerade das Üble führte dazu, dass Jesus der einzige Weg zu Gott wurde. An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Jesu, dessen Programm von Anbeginn klar war, dass er der Retter wird. Das hat schon Maria auch in ihrem Lobgesang gesagt. Er wird sein Volk retten, aber ja, er ist auch der Retter für alle geworden. Ich möchte hier aber auch noch ein Wort zu Israel sagen, die als böse Weingärtner hier irgendwie nicht so besonders gut wegkommen. Und zwar gerade aus diesem Römerbrief von Paulus, der Pharisäer war, der Verfolger der Christenheit war, der sich auch von Herzen wünscht, dass sein Volk, sein eigenes Volk Israel oder seine glaubenden, mitgläubigen Juden zum Glauben an den Messias finden. Der hat Folgendes geschrieben im Römer 11, Vers 11 und 12. Und ihr könnt da noch weiterlesen auch daheim über die Beziehung Christen und Juden. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Also es dreht sich um Israel. Dann sagt er, das sei ferne, sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren. Das sollte sie eifersüchtig machen. Wenn aber ihre Verfehlung Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, welchen Reichtum wird dann ihre volle Zahl bringen? Also das einfach nochmal dazu. Wenn Jesus wieder kommt, dann kommt er für Israel. Und dann wird ganz Israel sich ihm zuwenden. Sie werden weinen, in Zacharja 10, Vers 10. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und trauern. Aber ihre Herzen werden sich ihm zuwenden. Ich muss schnell aufschlagen. Nein, Jesaja 12, 10 muss es dann sein. Ja. Aber über das Haus David und die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das wird die Zukunft sein, wenn Jesus wiederkommt. Das ist diese volle Zahl, die der Paulus auch in Römer 11, 12 gesagt hat. Ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Der Weinberg. Gott liebt alle Menschen und hat beste Lebensbedingungen gegeben. Zweitens, die Pacht. Gott hat einen Anspruch auf unser Leben und möchte eine persönliche Beziehung im Vertrauen und Gehorsam ihm gegenüber. Drittens, die Spirale der Gewalt und Aufruhr. Wir sind alle nicht so, wie wir sein sollten. Viertens, die Dummheit. An Gott kommt man nicht vorbei. Es gibt ein Gericht. Fünftens, der Eckstein. Die Schuld und Strafe der Übeltäter an Jesus führte dazu, dass Jesus selbst der Weg zu Gott für alle Menschen wurde. Zur Anwendung: Weiß ich, dass ich von Gott geliebt bin? Weiß ich, dass ich sein geliebter Weinberg bin? Zur Pacht: Habe ich Gott schon in mein Leben gelassen oder halte ich ihn noch fern? Oder sind es vielleicht bestimmte Bereiche, wo ich ihn noch fernhalte davon? Zur Spirale der Gewalt: Gibt es etwas, was mich in eine Spirale immer schlimmer werdender Sünde, Lüge, Aufruhr oder Hass führt? Zur Dummheit bezüglich Gottes Macht: Gibt es etwas, wo ich Gottes Macht unterschätze? Und zum Eckstein: Das Allerwichtigste, vertraue ich auf Jesus als meinen persönlichen Retter, der alles für mich getan hat. Was für ein Vorrecht, ja, dass wir in dieser Weihnachtszeit auch an unseren Eckstein denken können und ganz besonders, er kam dafür, um dieser Eckstein für uns zu werden. Amen.